Lieber Alex, mit Blick auf das 1:1 von 60 gegen Rot-Weiß Essen jetzt zum Rückrundenauftakt. Dieses Spiel, ich habe es bei uns in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, ich habe gesagt 1:1 gewonnen, ist natürlich Quatsch. Aber ich finde schon, dass es Spiele gibt, deren Ergebnis nicht das Erlebte oder dass die Emotionen widerspiegeln. Ja. Und da würde ich mal interessieren, fällt dir direkt ein Spiel ein, bei dem du gewesen bist, was dich auch verhaftet hat, wo das Ergebnis nicht den Emotionen entspricht? Also entweder du hast 1:1 verloren, 1:1 gewonnen. Gibt es da was, was dir sofort in den Kopf kommt? Bei mir gibt es tatsächlich ein paar.
Okay, wo ich im Stadion war. Boah. Schwierig. Also die Mutter aller Remis-Siege sozusagen ist ja das 4:4 von Schalke in Dortmund nach dem 0:4 ja. Rückstand. Bei 60 jetzt fällt mir spontan nichts ein. Ich möchte deine Erinnerung hören.
Ich habe eine Erinnerung, die sich bei mir ziemlich eingebrannt hat und die ist an sich, glaube ich, vergleichsweise unspektakulär. Bei mir ist es aber einfach das Zusammenspiel, weil es war meine erste größere Auswärtsfahrt. Tatsächlich erst im Frühjahr 2005 müsste das gewesen sein. Also in der ersten Zweitligasaison nach dem Bundesliga-Abstieg, da ging es nämlich nach Karlsruhe für mich und eine größere Gruppe Freunde. Ich habe Fotos davon, ich habe eine unfassbar schreckliche Frisur. Und wir sind damals mit dem Wochenendticket zum Sonntagsauswärtsspiel nach Karlsruhe gefahren. Das heißt, die Hinfahrt war München-Memmingen, Memmingen-Ulm, Ulm-Stuttgart. Auf dem Weg nach Stuttgart wurde der Zug demoliert. Das heißt, wir mussten umsteigen auf die S-Bahn, mussten dann von Stuttgart nochmal dann in den Zug nach Karlsruhe umsteigen. 7 Stunden Anfahrtsweg dafür, dass es sich halt irgendwie immer weiter verzögert hat. Dann hat es irgendwann geheißen, ja, das Spiel wird verspätet angepfiffen, weil noch nicht alle Münchner Fans da sind. Ja, Pustekuchen. Wir sind reingekommen, da lief das Spiel schon 10 Minuten. Und irgendwann, es war jetzt nicht das allertollste Spiel, ist 1:0 für den KSC. Und dann hast du halt schon so irgendwie abgeschlossen. Ja, gut, dann blöde Premiere quasi. Und dann kurz vor Schluss, es müsste Paul Agostino gewesen sein zum 1:1. Und dann hat man dieses Spiel tatsächlich auch so ein bisschen verklärt. Das hat sich dann auch so wie ein 1:1-Sieg angefühlt einfach. Und es waren auch wieder 7 Stunden Rückfahrt, weil du bist ja wieder mit dem Bummelzug-Ticket zurückgefahren. Und was auch faszinierend ist, wie kurz dann so ein Spiel sich anfühlt. Ja. Im Vergleich zu den Zeiten. Na? Und das ist mir so ein bisschen in den Kopf geschossen, tatsächlich bei diesem 1:1 gegen Essen, dieses 1:1 damals in Karlsruhe.
Auf der Schwäbische Eisenbahn nach Karlsruhe. Ich habe jetzt die ganze Zeit auch parallel überlegt, aber mir fällt tatsächlich kein Spiel ein. Die Historie als Löwenfan ist ja voll solcher Enttäuschungen oder auch positiven Überraschungen, deswegen fällt mir jetzt da kein spezielles Beispiel ein, im Laufe der Folge vielleicht. Aber ja, diese gefühlten Siege gibt es natürlich immer wieder. Und ich würde zustimmen, auch am Samstag, es war mehr ein gefühlter Sieg als eine gefühlte Niederlage, das auf jeden Fall. Wobei man sich im Nachhinein, ja, ich habe mich schon ein bisschen geärgert, weil das Spiel eher auf 60-Seite hing. Aus meiner Sicht zumindest, auch wenn jetzt nicht die ganz klaren 100%igen Torchancen da waren. Aber eigentlich hättest du einen so schwachen Gegner wie Essen schlagen müssen zu Hause. Trotz aller Personalsorgen und so weiter. Aber irgendwie so ein kleiner Wermutstropfen war dann doch dabei.
Hast du schon sehr viel weggenommen, was wir an diesem Stammtisch besprechen müssen. Deswegen sagen wir reden drüber auf die Löwen.
Giesinger Bergfest, der Löwenstammtisch mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
Und damit herzlich willkommen zur Ausgabe mit der Nummer 202 vom Löwenstammtisch. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Alex, es ist momentan ein bisschen schwierig bei uns. Wir haben es in den letzten Wochen schon gehabt, aber dieses Frühjahr mit Olympischen Winterspielen tut uns nicht gut. Das betrifft vor allem die Anja, die wir gleich hören werden. Dich betrifft zwar jetzt Kommunalwahlen langsam anstehen. Das hat mit
Olympischen Spielen sehr wenig zu tun bei mir, leider. Es ist die dröge Politik, aber ja, auch das muss ja irgendwann mal sein. Es muss irgendwann gewählt werden in einer Demokratie, Gott sei Dank. Woanders, ja, das Thema sparen wir uns jetzt. Aber ja, auch das steht an und entsprechend ist der Terminkalender momentan voll mit Moderationen von Podiumsdiskussionen und allem, was so dazugehört rund um so eine Wahl. Bei Anja wiederum deswegen, ist es sehr viel aufregender, das muss man schon sagen. Also ich wäre lieber bei den Olympischen Spielen, als auf irgendeiner Bühne zu sitzen und irgendwas zu moderieren. Bin ich ein bisschen neidisch, muss ich schon sagen.
Ich definitiv auch. Anja, bei der geht jetzt der Olympiastress richtig los, Richtung Mailand und Cortina d'Ampezzo. Hatten wir ja vor 1,5 Jahren, als sie in Paris war, bei Sommer-Olympia auch schon mal, dass sie uns auch, die versorgt uns ja auch mit Fotos. Ja,
die Frage ist, also in Paris hat sie ja Yannick Bandowski einfach mal so getroffen auf offener Straße. Die Frage ist, wen trifft sie in Mailand oder Cortina, je nachdem, wo sie gerade ist. Irgendein Ex-Löwen.
Also Lino Strasser wird einfach werden.
Das noch am ehesten, aber irgendein so ein Ex-Löwen, so ich keine Ahnung, Stefan Wannenwetsch am Rande der Snowboard-Freestyle-Wettkämpfe. Keine Ahnung, oder Florin Lovin. Oder wen gibt's noch? Wenn aber so diese Spieler, die nicht allzu viele Spiele für 60 gemacht haben, aber trotzdem in Erinnerung blieben.
Ja, Lance Davids.
Josh Wolf in der Halfpipe.
Oh ja.
Oder
Das Lustige ist, das könnte ich mir sogar vorstellen. Ja. Nein.
Martin Vinianice als Schnelllaufbahn. Ja, lassen wir es.
Ich weiß nicht, Martin Vinianice hätte ich wahrscheinlich eher so beim Après-Ski noch irgendwie in irgendeiner Olympia-Bar gesehen, aber das ist eine andere Geschichte. Nein, warum wir das vielleicht mal kurz anmerken, es ist deswegen eine kleine Vorwarnung, das könnte in den nächsten olympischen Wochen und Kommunalwahlwochen ein bisschen Patchwork bei uns werden. Seht es uns nach, wir versuchen unser Tunlichstes und wir versuchen unser Bestes, dass dieser Stammtisch ganz normal ist, in den nächsten Wochen auch läuft. Nur wahrscheinlich werden die Zusammensetzungen immer mal wieder ein bisschen spezieller sein. Spezieller einsteigen wollen wir jetzt auch, weil wir wollen die Anja hören. Und die hat sich Gedanken gemacht zu einem Thema, das justament am heutigen Dienstag, den 20. Januar, aufgeploppt ist. Bei uns ist es übrigens jetzt 20 Uhr und 39. Und zwar ist uns heute folgender Bericht reingespült worden über den Sportinformationsdienst. Den zitiere ich jetzt mal ganz kurz. Der Videobeweis im Fußball könnte ab der kommenden Saison in abgespeckter Version auch in der dritten Liga eingeführt werden. Bei einem Treffen der Clubverantwortlichen im Februar wird darüber beraten. Dabei soll es auch um die Frage einer sogenannten Trainer-Challenge kommen. Und das hat Knut Kircher, der Schiedsrichterboss, angekündigt. Da es sich auch aufgrund der Kostenthematik um eine technische limitierte Version handelt, und könnte das Mittel eines Trainereinspruchs bei strittigen Szenen zum Einsatz kommen. In der italienischen dritten Liga wird das Konstrukt bereits in dieser Form getestet. Und wichtig ist dabei, bei einem voll ausgestatteten VAR-System, wie es in den Top-Ligen zum Einsatz kommt, erlaubt der Weltverband FIFA laut Kircher keine Trainer-Challenge. Das ist quasi das Hintertürchen. Und Anja hat sich ein paar Gedanken dazu gemacht und wir hatten ja dieses Thema auch schon mal. Jetzt bekommt er ein neues, ein neuer Drive rein.
Hello an den Stammtisch. Momentan ist ein bisschen Land unter und Olympia schon in Sicht, was es ein wenig schwieriger macht, an den Terminen teilzunehmen für die Podcast-Aufzeichnung. Ich melde mich gleich mal zu Wort. Zur abgespeckten Version des VAR. Ich würde mal sagen, dass man vielleicht dieses Konstrukt, wie es in der italienischen dritten Liga getestet wird, sich vielleicht mal länger anschauen müsste. Grundsätzlich bei VAR hin oder her, kann man sehen, wie man will. Am Ende des Tages passen ja auch oft Entscheidungen nicht. Ich sag's mal so, der Schiri allein, ich find's immer nicht so verkehrt, weil es ist menschlich. Mensch ist auch dazu da, Fehler zu machen. Da kann man auch mal sagen, Schwamm drüber oder Sonstiges. Alles da nochmal übergeschaut bekommen. Ja, hat auch sein Gutes. Bei der Trainer-Challenge schwierig. Ganz schwierig. Ich weiß nicht, ob die Trainer da wirklich Einspruch oder, also wie soll man sagen, Einspruch oder ihre Challenge nehmen wollen. Ist natürlich auch immer schwierig in den Situationen. Wie willst du es oft nachprüfen? Wann darf die Challenge genommen werden? Läuft es dann, ich muss mich dann direkt irgendwie zu Wort, Also wie funktioniert das dann genau, ist da die Frage. Ich sehe es irgendwie ein bisschen schwammig. Mich ist nicht ganz greifbar. Aber ich habe mich auch nicht mit diesem italienischen Konstrukt bereits auseinandergesetzt, wo das getestet wird. Hat alles sicherlich seine Vor- und Nachteile. Aber eine abgespeckte Form würde ich jetzt mal sagen, okay. Aber ich glaube, diese Trainer-Challenge, ich glaube, die braucht's dann nicht irgendwie on top. Weil wenn man dann Einspruch einlegt, wie geht's weiter? Wird es dann endlos diskutiert? Was passiert da? Wie wird das aufgearbeitet? Da kommt ja auch wieder ganz schön viel zusammen. Ja, es wirkt irgendwie dann wie so ein Hinkebein für mich, was hinten dran hängt. So ein Rattenschwanz. Müsste man mal wissen, was da alles dann eine Rolle spielt. Grundsätzlich weiß man ja, was Trainer von den Situationen halten. Also die meisten lassen sich ja dank Mimik und Gestik doch in die Karten schauen. Ja, und am Ende des Tages hat halt der Schiri das Sagen. Also es gibt ja auch verschiedene Challenge-Sachen in anderen Sportarten. Da musst du während dem Spielzug dann direkt die Challenge anmelden oder sonstiges. Ja, also kann verwirrend sein, kann lösend sein, aber im Großen und Ganzen finde ich es, glaube ich, eher verwirrend für alle, die da irgendwie dann mitwirken. Und dies dann anschauen.
Ich spiele mal den Puck, das sage ich jetzt absichtlich mal zu dir rüber, Alex. Wie siehst du diese neue Entwicklung rund um einen möglichen Videobeweis in Liga 3?
Ja, auch sehr indifferenziert, weil auch Anja hat sich, man merkt, schwer getan, mit sich selbst auf den grünen Zweig zu kommen. Grundsätzlich bin ich kein Fan des VAR. Vor allem nicht in dieser Form, wie er gerade in den Profi- oder in den höheren Ligen umgesetzt wird. Ich bin jetzt ehrlich gesagt auch kein Experte, was die dritte italienische Liga angeht. Ich hoffe, man zieht es mir nach. Weiß auch nicht, wie es da so funktioniert. Grundsätzlich, wenn VAR, dann Trainer-Challenge. Also ich finde die Idee ganz gut, auch den Ansatz. Die Frage ist natürlich, wie willst du es technisch umsetzen? Also hast du dann diesen Buzzer quasi auf der Trainerbank, wo einer draufhaut, wie Rudi, na wie heißt der? Nicht Rudi Gislason, wie heißt der Trainer von der deutschen Handballnationalmannschaft?
Alfred
Alfred Gisler,
Gislason.
fast. Zumindest der Nachname stimmt. Der sich da ja fürchterlich vertan hat beim Nehmen einer Auszeit, aber das nur am Rande. Fände ich interessant, steht so ein Buzzer. Zwischen den Trainerbänken, wo dann der Trainer hinsprintet und Einspruch einlegen kann, per Knopfdruck. Und die technische Umsetzung wird, glaube ich, schon schwierig in der dritten Liga, auch in dieser abgespeckten Version. Weil wie sieht dann dieser Challenge-Videobeweis aus? Spult man dann bei Magenta Sport einfach zurück und schaut sich die Szene über Fernsehbilder an? Oder, weil du musst ja zwangsläufig irgendwie ein Kamerasystem installieren, das dann dahinter steht. Ist ja auch wieder ein Aufwand. Also, das ist gerade an kleineren Standorten natürlich eine große Kostenfrage auch. Müsste sich wahrscheinlich der DFB beteiligen, wenn er das einführen möchte. Das auf die Vereine abzuwälzen, halte ich dann auch für ein bisschen zu kurz gedacht. Also, ich würde es lieber nicht machen, ehrlich gesagt. Auch wenn wir uns Woche für Woche über Schiedsrichterentscheidungen aufregen. Aber wir würden es ja trotzdem tun. Also, man sieht es ja in der Bundesliga auch, wie viel diskutiert wird über die Schiedsrichter. Eigentlich noch mehr als vor dem Videobeweis gefühlt. Ich glaube, dass Aufwand und Ertrag da in keinem Verhältnis stehen.
Was ich erstmal gut finde, dass es mal klar jetzt erstmal besprochen wird. Na, man könnte ja auch einmal partout mal sagen, machen wir einfach nicht. Aber nachdem da in letzter Zeit wirklich auch viel nochmal drüber gesprochen wurde, dass viele Gedanken ausgetauscht wurden, dass es einfach viele, viele Punkte gibt, wo man sich danach aufregt und wo auch ein Markus Kauzinski ja gesagt hat, er wäre dafür, um Fehler zu minimieren. Er ist ja nur einer von vielen Trainern und Verantwortlichen, die das zumindest angeregt haben. Und nachdem 60 mit immer noch 14 Fehlentscheidungen, laut Liga 3 Online, Spitzenreiter ist, tangiert uns das natürlich hier immens. Was ich wichtig finde, nochmal, dass dieses FIFA-Schlupfloch jetzt mal erklärt wird, ne? Ein vollwertiges VAR-System mit den einzelnen Kameras in den Stadien geht nur ohne Trainer-Challenge, weil das liegt dann komplett in der Hand eines zentralen VAR, ja, ne, der dann aktiv eingreift, der ja zum, letztendlich zum Schiedsrichtersystem gehört. Das erschließt sich mir definitiv. Und jetzt ist es natürlich spannend, dass es dieses Schlupfloch gibt, was es ja jetzt für die dritte Liga theoretisch möglich machen kann. Ja. Wir sind uns ja einig, dass wir beide keine Fans des derzeitigen VAR sind. Ich bin auch grundsätzlich dafür, in der dritten Liga den VAR nicht zu haben, weil es diese Ursprünglichkeit des Fußballs halt noch ein bisschen bewahrt. Wenn es möglich wäre, einen VAR-sinnig soft einzuführen mit einem Challenge-System, deswegen habe ich vorhin gesagt, Puck, wie man es beim Eishockey bei Turnieren hat. Das ist ja, also muss man gleich dazu sagen, nicht in der deutschen Eishockey-Liga, sondern wie man es bei Turnieren hat, wo ein Trainer eine Challenge schmeißen kann und sagen kann, ey, schaut euch das die Situation bitte nochmal an, ich glaube, da war was falsch. Und wenn du dich verzockst, ist die weg. Finde ich fein. Dann muss aber auch klar sein, finde ich, dann müsste klar sein, wann darfst du überhaupt challengen. Also es müsste klare Regeln geben. Dann müsste klar sein, es gibt fixe Kamerapositionen, maximal 4, um jetzt irgendwas zu sagen. Und das sind die TV-Kameras. Ich glaube, Magenta Sport ist mit, also beim Eishockey, glaube ich, sind es 3. Ich weiß es nicht, wie es ist bei Drittligaspielen, ob das 3, 4, 5 fixe Kameras sind.
Keine Ahnung, ehrlich gesagt.
Gefährliches Halbwissen. Sagen wir mal, es wären 5 im Stadion. Dann sind es aber auch die einzigen, die genutzt werden dürften. Das ist natürlich, und dann muss klar sein, und auch diese Regel gibt es im Eishockey bei einem Videobeweis, die Entscheidung auf dem Platz oder auf dem Eis zählt und du musst über die Videobilder glasklar das Gegenteil darlegen können.
Dann,
und nur dann müsste man es
ändern. Sind wir wieder in so einem Bereich, wo man halt, wo du halt auch keine Klarheit schaffst. Also die ultimative Klarheit und die ultimative Gerechtigkeit wird es im Fußball sowieso nicht geben. Ich glaube, Micky Beisenherz hat das mal gesagt bei Fußball MML. Wenn ich die ultimative Gerechtigkeit sehen will, dann schaue ich mir Nachmittag Richterin Barbara Salisch an und nicht Fußball. Das finde ich ein wahnsinnig gutes Bild, weil diese Vorstellung, die manche haben, dass der Fußball zu 100% gerecht sein muss, die ist einfach falsch. Die wird es nicht geben und das macht den Fußball ja auch aus, dass man Woche für Woche darüber diskutieren kann über solche Aktionen. Und viele, gerade die halt Fußball theoretisch denken, die wollen das halt, dass der Fußball so gerecht wie möglich wird. Ist ja ein hehres Ziel und ein schöner Ansatz, aber wird es nicht geben. Von dem muss man sich verabschieden.
Ja. Ich verstehe, dass der große Fußball in Anführungszeichen, der ist mittlerweile, da steckt so viel Geld drin, da sind so viele, wie man heute sagt, Stakeholder mit dabei, viele, die auch mitverdienen, dass du da Fehler minimierst im System, das kann ich ja nachvollziehen. Die Frage ist nur, wo kommt der Cut?
Ja.
Ich meine, dass ein vollwertiger VAR in Liga 3 unrealistisch ist, ich glaube, da sind wir uns jetzt hier einig, das sehen manche anders. Ich bleibe dabei, das ist nicht zu stemmen, vor allem, weil dann verbaust du ja so Mannschaften wie Havelse endgültig die Chance, mal ein bisschen Profiluft zu schnuppern oder Schweinfurt. Oder anfangs auch dem SC Verl, ehrlicherweise. Wobei, die schweben jetzt in anderen Sphären. Ja. Können wir vielleicht nachher auch noch ein,
tatsächlich ernsthaft mit dem Videobeweis auseinandersetzen müssen, möglicherweise.
Zwangsweise, ja.
Ja,
wobei die dann ja wahrscheinlich umziehen nach Paderborn, weil die Sportclub-Arena nicht zweitligatauglich ist. Aber das steht jetzt mal auf einem anderen Blatt Papier. Aber ich finde, du musst dann diese dritte Liga als Übergangsliga schon auch irgendwo sehen, weil du hast erste, zweite Bundesliga und wir sehen ja mittlerweile, was da für Mannschaften drin spielen. Dann hast du die dritte Liga, die so ein bisschen, die ist zwar eine Profiliga, aber du hast erste Überschneidungen zu dem fast schon Amateurbereich. Oder es kann zumindest dazu kommen. Und Regionalliga, da sind wir uns klar, da hast du dann regionale Unterschiede und da brauchst du dann ehrlicherweise nicht anfangen. Aber ich halte es erstmal grundsätzlich, und das vielleicht als letztes zu dieser Thematik, gut, dass es darüber gesprochen wird, dass es mal erörtert wird. Und zwar von allen Verantwortlichen, aller 20 Drittligisten. Und dann kannst du einen Mehrheitsbeschluss fassen, soll das weiter verfolgt werden, ja oder nein? Und wenn ja, dann muss ein Regelwerk ausgearbeitet werden. Und ich sag's auch ganz ehrlich, eventuell kann es ja auch sein, dass du sagst, würde ich persönlich jetzt nicht ausschließen, dass du ein Jahr dritte Liga mal laufen lässt mit so einem VAR-Soft.
Ja, musst du auch. Du musst es ja irgendwie testen. Fände ich auch okay. Aber mir sind da einfach zu viele Unwägbarkeiten drin und auch, wie gesagt, dieser Aufwand, der da dahinter steckt, der ist schon enorm und ob er es dann, ja, ob er dann den Ertrag bringt, den der erhofft wird, wage ich zu bezweifeln.
Wie sehr hast du denn an dem möglichen Elfmeterpfiff für Kelvin Volland gehabt? Das ist jetzt vielleicht die perfekte Überleitung auf das Essensspiel, wo wir ja noch ein, zwei Gedanken auch dazu teilen möchten, dass ja wirklich auch unter einem seltsamen Stern gestanden hat. Und dann gab es diese eine Strafraumszene von Kelvin Volland. Hätte man da challengen sollen, dürfen, müssen? Was wäre da rausgekommen?
Ja, im Stadion hätte ich gesagt, ja, natürlich, glasklarer Elfer. Ich hatte da sogar relativ freie Sicht auf die Szene, aber mit ein bisschen Abstand muss man sagen, naja, also klar, man muss sagen, es hat auch für andere Szenen schon Elfmeter gegeben, also die für deutlich harmlosere Szenen. Von dem her kann man sagen, wäre dann irgendwie im Saisonverlauf ausgleichende Gerechtigkeit gewesen mit den Benachteiligungen, die wir schon hatten. Aber wenn man es objektiv betrachtet, dann reicht das nicht für einen Elfmeter.
Mir ging es ähnlich. Mein erster Reflex war, da hat es schon für ganz andere Sachen Elfer gegeben. Gib den. Ja. Jetzt kommen aber zwei Fakten dazu oder zwei Gedanken. Der erste Gedanke ist, den kannst du pfeifen, aber dann müsstest du früher fallen.
Ja, und vielleicht auch ein bisschen anders fallen.
Wenn er einen Tick früher zieht, also wenn er das Ziehen früher bemerkt, früher nutzt, dann hast du eine unmittelbare Kausalität.
Genau, Ursache und
Wirkung. Das hat sich dann beim zweiten, dritten Mal so anschauen, hat sich so angefühlt, so dieses Textilvergehen ist da, aber ich kämpfe von dem Ball, es reicht für den Ball nicht mehr, okay, dann falle ich doch. Und das meine ich jetzt gar nicht mal böse gegenüber Kelvin Volland. Ich finde, das ist gewissermaßen auch ein Instinkt, den du natürlich hast, dann mache ich das Beste aus der Situation. Lustiger Gedanke, im Hinspiel hat ja Volland diese Fairplay-Aktion, sage ich mal, aber da war die Chance ja noch am Leben. Hier war sie schon halber tot. Und dass Kelvin Volland diese dritte Liga adaptiert hat und versteht, naja, es geht um Kampf, aber im Kampf kannst du halt auch Fouls ziehen, das merkst du schon auch.
Und das hat er auch, man muss Kelvin Volland wirklich loben für dieses Spiel gegen Essen, weil er, ich finde, dass er eine wahnsinnig wichtige Rolle gespielt hat. Wieder nicht geglänzt und so und seine eigentlichen Stärken nicht ausspielen können, aber er hat diesem Spiel schon in gewisser Weise den Stempel aufgedrückt, weil er eine Mannschaft geführt hat, weil er mit angemessener Härte ins Spiel gegangen ist, sich für nichts zu schade war und einfach, ich finde, wenn auch in kleinen Schritten, aber immer mehr hineinfindet in seine Rolle, die er spielt in dieser Mannschaft und in dieser Liga allgemein. Eben nicht der große Heilsbringer, der große Goalgetter oder einer, der dir da, weiß ich nicht, 30 Assists garantiert pro Saison, sondern einer, der für die Mannschaft arbeitet, vorangeht, auch immer wieder natürlich zwei Mitspieler bindet, weil er halt Kelvin Volland ist, sich aber da auch nicht für nichts zu schade ist. Ja, also ich fand es einen starken Auftritt. Leider hat er, ich glaube nicht, dass er den Assist bekommen hat fürs 1:1. Da war ja vorher Simon Foot, glaube ich, noch dran. Weiß ich nicht, ob ihm der statistisch zugeschrieben wurde, aber natürlich hat er da auch großen Anteil daran. Deswegen, er ist tatsächlich eher der Mann für den Hintergrund und für die Drecksarbeit. Und das hätte man vor der Saison bestimmt nicht erwartet, aber er findet sich in diese Rolle wirklich gut rein und ja, kann man nur sagen, weiter so.
Absolut. Es war ein komisches Spiel.
Ja.
Und wir hatten ja auch so dieses komische Gefühl schon davor und das lag natürlich auch an 11 verletzten Löwenspielern und die Mannschaft hat sich halber selber aufgestellt. Ja. Es war kein schönes Spiel.
Nein.
Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, irgendwie habe ich mir gedacht, naja, okay, dann wird es halt irgendwann 0-0. Dann sind die Gesichtszüge entglitten, als RWE das 1-0 macht. Wir haben gedacht, das darf doch nicht wahr sein, diese wackere Mannschaft, jetzt kriegt die auch noch eine Nackenschelle. Ja. Und dieses 1-1 ist leistungsgerecht. Über 90 Minuten, finde ich. Ja. Auch, und das hast du vorhin ja schon angesprochen, mit ein bisschen Glück ziehst du es tatsächlich und gewinnst das. Und trotzdem bleibe ich dabei, auch wenn sie jetzt 6 Punkte Rückstand sind, auf Rang 3, das ist ein gewonnener Punkt und der für die Moral ist der unfassbar wichtig und vielleicht sogar ein Tick besser als ein Sieg.
So eine Moral von so einer jungen Mannschaft.
Ja. Der Satz ist mir sofort in den Kopf geschossen.
Aber komische Konstellation tatsächlich. Du bist nach einem Remis gefühlter Sieger, faktisch aber ein Verlierer des Spieltags, wenn man auf die Tabelle schaut. Also eigentlich ist alles dabei.
Ja.
Auch wenn natürlich noch lange nichts verloren ist, aber der Blick auf die Tabelle schmälert den gefühlten Sieg so ein bisschen, muss man schon sagen. Trotzdem nehmen wir mit. Ich glaube, dass vor dem Spiel viele den Punkt unterschrieben hätten. Und als wir zum Stadion gegangen sind, haben wir auch gesagt, naja, jetzt erwarten wir uns mal gar nichts. Meine Schwester hat gesagt, naja, wahrscheinlich wird es eine 2-1 Niederlage. Dann habe ich gesagt, naja, dann verliere ich lieber 0-4, weil dann weiß ich, woran ich bin. Aber ja. Noch lieber spiele ich natürlich 1-1 mit einem Last-Minute-Ausgleich.
So sehe ich das auch. Eine Aufstellung, die wir wahrscheinlich in der Form so schnell nicht wiedersehen werden. Ich möchte gern zwei, drei Namen rausheben. Erstmal die offensichtlichen. Ich glaube, uneingeschränkter Mann des Spiels. Und das liegt jetzt nicht an seinem Tor, aber Max Reinthaler. Eine unfassbare Leistung als Abwehrchef. Also zwischen Weggrätschen, Spielaufbau, Motivator, Spieleröffner, Schnittstellenspieler und dann macht er das Ding auch noch. Ich selten auch jemand gesehen in der dritten Liga, der die Kickernote 1,0 bekommt, in dem Fall mit diesen Gesamtumständen verdient für Drittliga-Verhältnisse.
Ja, überhaupt. Diese Entwicklung war, glaube ich, so die unwahrscheinlichste dieser Saison, dass der da. Ja, du musst jetzt wirklich überlegen, wenn Jesper Verlaat zurückkommt und wenn auch Sean Dulic zurückkommt, wen du da rausnimmst. Weil auch Simon Foote ist gewachsen in den letzten Wochen. Hat sich sehr stabilisiert, macht gute Spiele einfach. Rafael Schiffer sowieso auch stark. Wenn er spielt, liefert eigentlich immer ab. Und jetzt hast du fast ein Luxusproblem in dieser Dreier in den Verteidigung. Das ist schon, also, das wird interessant. Ich weiß nicht, wie weit Jesper Verlaat mittlerweile ist. Ich bin von ihm ganz nett begrüßt worden beim Betreten des Trainingsgeländes. Wir waren vorher am Stüberl. Er stand beim Ordner am Einlass mit einem eisernen Stiel in der Hand, ganz gut gelaunt, aber halt leider in Zivil. Wie so viele, also es war wirklich komisch. Wir sind noch draußen gesessen im Stüberl bei 2 Grad. War jetzt auch nicht so angenehm. Und dann trudeln da halt nach und nach die Spieler ein in Zivil. Florian Niederlechner, Tore Jakobsen, Moritz Schröter, wer war denn noch dabei? Jesper Verlaat natürlich, irgendjemand habe ich noch gesehen. Wo du dir schon denkst, also es könnte so schön sein, wenn die alle spielen würden, aber leider trotten die halt in Zivil darum und naja. Das ist am Rande. Wie bin ich jetzt dazu gekommen? Ach so, Innenverteidigung, genau. Ja.
Ja,
also das wird spannend zu sehen, ja, wie sich Kaczynski da entscheidet.
Dann müssen wir natürlich einen hervorheben, der ja ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde gekommen ist. Dass er im Kader stehen würde, war klar, aber dann hat er halt dann auch noch für sich das Glück, für Samuel Althaus das Pech, dass der sich verletzt hat, weil der hätte ja dann auf der 6 beginnen dürfen. So kam Damian Dordan zu seinem Drittligadebüt, der ist schon 23. Ja. Eigentlich war so der Zug Richtung Profifußball schon fast ein bisschen abgefahren.
Kein Shootingstar im klassischen Sinne
gewesen. Nee, nicht mehr wirklich. Aber ganz ehrlich, unaufgeregt, mir hat sein Einsatz sehr, sehr gut gefallen. Ich gehe nicht hundertprozentig mit, wenn man sagt, es war ein sehr, sehr unauffälliges Debüt. Ich würde sagen, es war einfach ein solides Debüt. Er hat das getan, was man tun muss. Und als Sechser nicht wollte auffallen. Sagen, wir haben es öfters mal gesagt in der Vergangenheit über Daniel Wein. Ja. Haben wir oftmals darüber gesprochen. Der unauffällige Sechser, der aber sofort auffällt, wenn er fehlt. Wir haben es auch mal so ein bisschen den Khedira-Effekt genannt. Da würde ich Damian Dordan durchaus einordnen, weil vor allem in den ersten 10 Minuten, ich glaube, ich habe es dir ja auch nochmal per WhatsApp geschrieben, du warst im Grünwalder, ich war zu Hause, dass ich den Eindruck habe, oh, mir gefällt die Körpersprache, mir gefällt der Einsatz, es ist nicht drüber, es ist nicht drunter, er traut sich, aber er overpaced nicht. Ich fand das einen guten Mix, einen sehr gesunden Mix, wo vielleicht ihm diese 23 Jahre trotz fehlender Profi-Einsätze schon helfen. Ja. Und ich finde, das hat sich dann bis zu seiner Auswechslung in der 84. Minute durchgezogen.
Man hat ihm schon seine Erfahrung angemerkt, auch wenn er die auf Profi-Niveau nicht hat, aber er hat ja doch jetzt ein paar Spiele schon in den Knochen und da war er wirklich sehr abgezockt, hat viele wichtige Zweikämpfe auch gewonnen. Also dieses unauffällig würde ich auch nicht so ganz unterstreichen. Auch viele Bälle einfach festgemacht, verteilt, wahnsinnig gut körperlich, voll auf der Höhe. Also man kann in Anlehnung an einen alten Kinofilm, leg dich nicht mit Dordan an, sagen. Ich glaube, das werden sich manche Essen auch gedacht haben. Also der war schon, kann man wieder machen, würde ich sagen. Auch natürlich begünstigt durch einen Philipp Meyer, der, ja, auch der während der Saison extrem gewachsen und auf den du dich verlassen kannst, nebenan sozusagen auf der 6. Da hat Dordan alles gemacht, was er machen musste in dieser Situation. Deswegen Top-Debüt.
Wir sehen, glaube ich, auch den besten Philipp Meyer im Löwentrikot, ja, gerade, zweifelsohne. Momentan nicht wegzudenken. Ich finde, es gibt drei kleine Verlierer tatsächlich rund um dieses Spiel, wo 60 aber grundsätzlich erstmal der große Gewinner ist, weil man sieht, man kann auch mit der zweiten Mannschaft hier, also zweiten Mannschaft, Anführungszeichen.
1B11.
So ein bisschen mit der B11, so ein bisschen mit der erzwungenen B11, der Wille ist da und die Leistungsdichte ist da und man kann im Kollektiv was auffangen, was, glaube ich, die wichtigste Nachricht, ja, tatsächlich ist, die auch ein bisschen ein paar Sorgen auch wegnimmt. Trotzdem finde ich, dass es, ja, es gibt allgemein, ja, ich nenne es jetzt trotzdem mal drei Verlierer, wobei sie ja allesamt momentan so ein bisschen ein Problem haben. Also ein Marvin Rittmüller, der nicht eingewechselt wird und dann auch keine Option war dafür, dass er in der Hinrunde Stammspieler war.
Ich glaube auch, weil keiner wusste, dass der überhaupt im Stadion ist, weil der hat sich dermaßen vermummt aufgewärmt, der war nicht zu erkennen. Also Mütze ins Gesicht gezogen, von unten den Schal bis unter die Nase. Also dass das Marvin Rittmüller ist, da musste man schon sehr genau hinschauen. Also ich glaube, Markus Kaczynski hat einfach gesagt, wo ist der Rittmüller? Und ja. War sehr kalt offensichtlich, ja, wie vielen anderen auch im Stadion.
Du bezweifelst also, dass es wirklich Marvin Rittmüller
war? Vielleicht
war
es dieser eine, heißt der nicht eher auch Marvin, der sich bei der EM mal reingeschlichen hat oder so, dieser YouTuber. Da ist sogar ein bisschen optische Ähnlichkeit da, glaube ich sogar. Vielleicht war es.
Geile These, das wäre natürlich eine Erklärung. Nein, also er war keine Option, er ist nicht reingekommen, er stand nicht in der Startelf. Deswegen hier so das kleine Minus. Ähnliches gilt für Maxi Wolfram. Ich sehe da momentan ganz, ganz schwer ihn irgendwo, auch das, was er mal hatte, dieser Edeljoker-Charakter, den hat er nicht mehr.
Weil es auch seine Position
nicht
gibt. Ich
halte ihn für einen tollen Techniker, einen guten Spieler, aber irgendwie ist er wird momentan nicht zur Option. Und der dritte, und es ist der, den wir in der vergangenen Woche angesprochen haben, Justin Steinkötter, das war alles andere als eine Eigenwerbung. Und das trotz der, keine Ahnung, was waren es, insgesamt 10 Minuten nach seiner Einwechslung, ab nach der 84. Er war ein Unruheherd, aber im negativen Sinne.
Tatsächlich.
Finde ich.
Er ist mir ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen. Was für eine Stürmer jetzt tatsächlich.
Also die Schlussphase, als er mal hinten nochmal geschwommen hat, das hat er nur mit Justin Steinkötter zu tun.
Ja, das hatte ich so gar nicht im Blick da aus der Westkurve, aber ihm gehen langsam so die Chancen aus, glaube ich. Weil ich glaube, dass er jetzt die Chance bekommt. Ja,
viele wird er nicht mehr kriegen.
Die Chance tatsächlich bewusst bekommen hat. Man hätte auch Noah Klose zum Beispiel bringen können, was ich sehr cool gefunden hätte am Rande. Irgendwann wird er Noah Klose bringen, Markus Kaczynski, oder dann einen Florian Niederlechner, wenn er wieder fit ist. Und Justin Steinkötter wird da, also ich befürchte, dass da seine Zeit bei 60 auch schon zu Ende geht, außer er kommt irgendwie jetzt in der Rückrunde wie Phoenix aus der Asche, was ich momentan für sehr unwahrscheinlich halte. Was mir leid tut für ihn, weil ich glaube, dass es ein guter Typ ist, aber er ist halt einfach, dass er im Kopf auch zu viele Sachen hat, die ihn da blockieren. Und ja, schade.
Und auch David Philipp, der hat sich aufgerieben, hat viel probiert, aber das Spiel ist auch so ein bisschen an ihm vorbeigelaufen. Also er ist halt
ist
aber auch
nicht seine Rolle.
Sturmspitze. Er ist eher eine, also auch bei der hängenden Spitze bin ich so die, habe ich große Fragezeichen, ob er sich da so wohlfühlt. Das ist halt der Notnagel da vorne.
Er ist, das war von Anfang an klar, dass der da als Stürmer nicht so wirklich funktionieren würde. Hat er dann ja auch nicht so wirklich gespielt. Also entweder hat er selber dann anders interpretiert oder es war die taktische Vorgabe. Es waren ja eher, ja, Volland und Philipp waren eher so die zwei Achter und Hopsch halt der Stoßstürmer. Und Hopsch hat es gut gemacht, hat viele Bälle festgemacht, auch da sich in jeden Ball reingeworfen. Nur wenn du einen Stoßstürmer hast, der dir die Bälle festmacht, dann brauchst du jemanden, der in die Tiefe mitgeht. Und da gab es halt nichts. Und deswegen sind viele aussichtsreiche Angriffe auch verpufft, so bei der letzten oder vorletzten Station, weil es halt diese Tiefe dann nicht gab im Zentrum. Also weder Volland noch Philipp sind so wirklich in die Tiefe gegangen und da wird Sigurd Haug natürlich, wenn er hoffentlich möglicherweise, ich weiß nicht, nächstes Wochenende wieder spielen kann, im Training ist er ja schon wieder oder zumindest auf dem Platz, wird da entscheidend werden, um da auch wieder den Punch nach vorne zu bekommen. Da würde ich aber David Philipp jetzt keinen Vorwurf machen, weil er war einfach die, sagen wir, die naheliegendste Alternative unter den wenigen, die es gab. Und ja, dass er diese Rolle nicht, dass es nicht seine Paraderolle ist, das war vorher auch klar.
Ich glaube, dann können wir den Deckel drauf machen auf die Thematik rund Rot-Weiß Essen 60 München, das 1:1 auf Giesings Höhen. Lass uns vorausgucken. Am kommenden Sonntag um 16.30 Uhr gastiert 60 München an der Bremer Brücke beim VfL Osnabrück, die am vergangenen Wochenende ja richtig gut in die Saison, in die Rückrunde gestartet sind mit einem 3:0 Auswärtssieg bei Alemannia Aachen. Vielleicht noch ganz kurz ein Wort da dazu. Hinten, also vor uns, vor 60 München, hat nur Energie Cottbus leicht gepatzt mit einem 1:1 in Saarbrücken. Und unten hatten, haben im Grunde alle verloren, bis auf die absoluten Kellerkinder. Ja. Schweinfurt gewinnt gegen Viktoria Köln und auch der TSV Havelse holt sich gleich mal ein 4:0 über Hoffenheim 2. Völlig, Havelse hat sogar Ulm überholt. Ja. Totaler Irrsinn eigentlich. Aber da, und da wollen wir jetzt nicht weiter runter gucken, aber so viel zum Thema verrückte dritte Liga. Na? 60 gegen Osnabrück. Ich habe zwei Rubriken, mit denen ich diese Thematik einleite. Ich starte mal mit folgender.
Flo's Fakten.
Da geht es um die Angriffe der beiden Vereine, weil wenn es nämlich darum geht, dann werden wir alles andere als ein torreiches Spiel sehen zwischen 60 und Osnabrück. Kleiner Funfact, zwischen beiden Mannschaften gab es noch nie ein 0:0. Ja. Es könnte aber theoretisch jetzt am kommenden Wochenende dazu weit kommen, denn da kommt mit Torgefahr ist es bei beiden Teams jetzt nicht so extrem weit. Der VfL Osnabrück liegt auf Rang 11 in Sachen Torgefahr mit 29 erzielten Toren. Das ist genauso viel wie der eben angesprochene TSV Havelse. Und damit ist der VfL Osnabrück auch das zweitschlechteste Team in den Top 10 der dritten Liga nach Wien Wiesbaden. Die sind die einzigen, die weniger Tore haben, nämlich nur deren 26. 60 ist allerdings auch nicht viel besser. Rang 9 in Sachen Torgefahr mit 30 geschossenen Punkten. Das ist im Übrigen so viel wie der erste FC Saarbrücken, der mittlerweile auf Rang 15 abgerutscht ist. Ich erwarte mir nicht so viel, aber das heißt auch, ein Schuss reicht dir im besten Falle, um dieses Ding zu gewinnen. Und ich würde dann an dieser Stelle auch gleich mal in die nächste Kategorie springen, um quasi das Bild vom VfL Osnabrück so ein ganz kleines bisschen zu vervollständigen.
Rüberglurt!
Denn der VfL Osnabrück hat erkannt, dass er vorne ein Problem hat und hat sich verstärkt, nämlich mit einer Leihgabe von Arminia Bielefeld, die in der, im letzten Sommer, letzten Frühjahr noch im DFB-Pokal ein Tor geschossen hat, nämlich Julian Kania, 24 Jahre alt, Mittelstürmer. Den hat man jetzt ausgeliehen, um sich vorne besser aufzustellen. Hat jetzt in Aachen noch nicht getroffen, aber den, glaube ich, muss man ein bisschen auf dem Schirm haben. Mhm. An sich erstmal grundsätzlich der VfL Osnabrück als Tabellenfünfter mit 4 Punkten Vorsprung vor 60, das jetzt auf Rang 9 liegt. Die Bilanz aus Löwensicht 18 Spiele, 7 Siege, 6 Remis und 5 Niederlagen gegen den VfL Osnabrück bei 31:26 Toren. Interessant, nur eines der letzten 5 Duelle gegen Osnabrück hat 60 verloren. Nur 3 von 9 Gastspielen in Osnabrück hat 60 verloren, aber dort 4-mal gewonnen. Und der VfL hat daheim gerade ein kleines Problem. Die haben nämlich nur einen Sieg aus den letzten 5 Heimspielen geholt, also bei einem Remis und einem Sieg und nur 2:7 Tore in den letzten 5 Heimspielen an der Bremer Brücke, die ja eigentlich als Festung auch bekannt ist. Deswegen vielleicht genau jetzt die richtige Situation. Und noch ein kleiner Rückblick, das letzte Duell, wir wissen es alle, das war am zweiten Spieltag der 3:1 Heimsieg beim Heimauftakt auf Giesingshöhen am 9. August. Volland in der 10., Niederlechner in der 41., das bis heute letzte Niederlechner-Tor für 60 München und Haugen in der 52., ehe dann Patrick Kammerbauer in der 75. für Ergebniskosmetik gesorgt hat. Richtungsweisendes Spiel tatsächlich.
Ja, wie so oft. Also, ja, schauen wir mal. Also, in dieser dritten Liga kannst du sowieso nichts vorhersagen. Und Ich würde dieses 0-0, dieses angesprochene, ich würde es wahrscheinlich nehmen, zumindest jetzt vor diesem Spiel. Ja, habe aber überhaupt kein Gefühl mit Blick auf dieses Spiel. Also das wird spannend. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Ich hoffe, dass der ein oder andere vielleicht zurückkommt. Aber ja.
Also, fangen wir mal an. Was wir wissen, wer zurückkommt, ist definitiv Tore Jakobsen. Sollte er sich jetzt nicht irgendwie verletzen, weil dessen Gelb-Rot-Sperre ist abgelaufen. Thomas Dähne hat heute am Dienstag wieder trainiert mit der Mannschaft. Da ist also die Erkrankung anscheinend auch überstanden, wobei das, glaube ich, jetzt nicht das große Thema war. René Vollert hat das insgesamt mit seiner Erfahrung solide gemacht. Trotzdem, wenn der Stammtorhüter wieder da ist, hat natürlich schon nochmal ein anderes Gefühl. Das ist natürlich vollkommen logisch. Und dann wird es bei einigen halt auch ein leichter Wettlauf gegen die Zeit werden. Wer kommt wirklich zurück? Sigurd Haugen wird es definitiv noch nicht sein, da muss man noch bis zu 4 Wochen wahrscheinlich damit rechnen. Der ist zumindest im Lauftraining wieder, aber es scheint so zu sein, dass es in die Richtung 4 Wochen noch geht. Das ist natürlich schon hart.
Ich hatte da jetzt mehr Hoffnung.
In diesem Zusammenhang kann man, ja, ich habe sie auch. Das ist das, was man momentan so hört. Es kann natürlich auch der Heilungsverlauf sich bessern. Wir werden es sehen. Man kann natürlich jetzt, wenn man möchte, das Fass nochmal aufmachen. Muss 60 vielleicht doch noch was vorne tun.
Ja.
Lass mal dahingestellt. Also, ich habe es ja schon mal gesagt, auf Biegen und Brechen würde ich es auf keinen Fall machen. Also, ich würde jetzt nicht in ein gewisses Risiko gehen, weil Winterneuzugänge, wissen wir alle, sind normalerweise nicht günstig, wenn sie denn wirklich was bringen.
Ja, oder halt eine Leihe wie Osnabrück. Also, das wäre wahrscheinlich die beste Lösung. Aber wen holst du da? Also, irgendwo zweite Liga Bankdrücker, ja. Die Frage ist, ist das eine Verstärkung am Ende?
Ja, und es ist dann nur der Kick für den Augenblick und dann, wenn alle wieder da sind, dann hast du jemanden, den du halt, Entschuldigung, wenn ich das so hart sage, im blödsten Fall vielleicht durchfüttern musst. Also, das gehört halt leider auch zur Wahrheit. Also, ich bin froh, dass ich diese Entscheidung nicht treffen muss.
Ja, ich würde mir halt hoffen, dass vor allem Florian Niederlechner zurück in die Spur findet. Weil wenn der fit ist und wenn bei dem der Knoten platzt, dann ist er natürlich, muss man fast sagen, nach den letzten Wochen eigentlich fast ein Neuzugang nochmal. Also ich meine, am Anfang der Saison hat es funktioniert und dann einfach eine sehr lange Durststrecke und irgendwie, ich weiß ja nicht, hast du da Informationen, wann der zurückkehren wird? Weiß man gar nicht, was da so genau los ist.
Habe ich tatsächlich relativ wenig gehört. Ich halte es jetzt, gebe ich jetzt nicht Brief und Siegel drauf, aber ich halte es für möglich, dass das so ein Überraschungseffekt theoretisch in Osnabrück sein könnte. Mhm. Ich glaube, ich würde sagen, er erzählt zu den Kandidaten, wo es ein Wettlauf gegen die Zeit ist.
Ja.
Und dann, auch das würde grundsätzlich für die Stabilität, für die Breite des Kaders einfach, und sei es nur für die letzten 10 Minuten in der Theorie, natürlich schon mal eine sehr, sehr gute Option werden. Weil das haben wir vorhin nicht angesprochen, aber Markus Kauzinski hat gegen Essen ja auch nur 2-mal ausgewechselt, hat Tim Danoff für David Philipp gebracht in der 74. und dann Justin Steinkötter für Damian Dordan in der 84. Das ist jetzt, glaube ich, nicht, weil er es nicht noch mehr gewollt hätte, sondern weil er halt überlegt hat, was ist jetzt für diese Situation das Richtige? Macht es da Sinn, einen Noah Klose einfach reinzuwerfen? Undankbare Situation. Loris Husic, glaube ich, war schon auf dem Weg zu seinem Debüt, ist dann aber durch das RWE-Tor ausgebremst worden. Und dann war halt die Bank schon beengt. Also Marvin Rittmüller und Maxi Wolfram haben wir gerade angesprochen, scheinen sich auch jetzt nicht so anzubieten, beziehungsweise auch nicht das Spielerprofil gehabt zu haben, damit sie dort den Impact oder dass sie den von Markus Kauzinski erhofften Impact bringen können. Weil sonst hätte er es wahrscheinlich getan. Deswegen ist jeder, der jetzt nachkommt und die Bank verstärkt erstmal. Und das ist jetzt wirklich hypothetisch, wenn Jesper Verlaat den Sprung in den Kader schafft, dann ist er zumindest auch nochmal eine Option, um eine gewisse Sicherheit zu geben. Voll. Hey, wenn Not am Mann ist, dann kann man den nochmal reinwerfen. Flo Niederlechner wäre genau dasselbe. Also von dem her, egal wer danach kommt, und man muss sich, glaube ich, auch ganz schnell von dem Gedanken wieder verabschieden, dass man sagt, hey, der ist jetzt wieder fit, der kommt in den Kader. Das heißt noch lange nicht, dass es gleich für 90 Minuten langt. Und das bedeutet im Umkehrschluss nämlich auch nicht, dass er in die Startelf muss. Weil was bringt er dir, wenn du ihn nach 45 Minuten rausnehmen musst? Das macht, also das macht auch keinen Sinn. Also es wird jetzt ein fließender Übergang sein, ein langsames Wiedereinbauen. Mhm. Und deswegen ist diese, wie du es vorhin angesprochen hast, die gefestigte Dreierkette, die alles gemacht hat, vor allem Eigenwerbung mit Schifferl, Rheintaler Food, lass die erstmal stehen. Und dann nimmst den Jesper Verlat mit in den Kader und dann führst du im besten Fall mal 2-0 oder so. Und dann sagst du nach 75 Minuten so, jetzt darf sich der Etatkapitän wieder so ein bisschen einfinden. Also das muss man schon mit Fingerspitzengefühl machen und mit sehr viel Ruhe. Cool. Und es ist keine leichte Aufgabe, das muss man ja auch ganz deutlich sagen. Da ist eine große Verantwortung da, viel Fingerspitzengefühl, sehr viel, da muss auch ein Spieler ehrlich zu sich sein und sagen, reicht's schon oder reicht's nicht? Das muss er dann auch widerspiegeln. Ja. Und deswegen vielleicht jetzt auch nochmal so dieses Zusammenholen, das große Plus vom vergangenen Wochenende ist die Moral, der Glaube ans eigene Team, das Vertrauen auch seinem Gegenüber und dieses, wenn du einen Fehler machst, ist es okay, den bügel ich für dich aus. Weil ich finde, das hat man über 90 Minuten auf Giesingshöhen bei diesem, wie gesagt, nicht attraktiven Spiel schon gesehen, dass einer für den anderen geackert hat und sich auch mal für die Dreckarbeit nicht zu schade war. Und darauf wird es, und das machen wir wieder den Sprung nach vorne, wird in Osnabrück nötig sein. Ich muss zugeben, dass ich beim VfL Osnabrück immer so dieses Gefühl habe, oh, Angstgegner von 60. Und eigentlich ist es nicht wirklich...
Ja, es ist schon so.
Darstellbar. Ja. Klar hast du mal hast du auch Niederlagen gegen den VfL Osnabrück eingefahren. Aber es ist beileibe nicht so, dass du da hinfährst und weißt, mit ein bisschen Glück holst einen Punkt. Nee, 60 hat da normalerweise gut ausgesehen oder sogar richtig schlecht gespielt und 2-0 gewonnen. Stimmt. Wir erinnern uns vor ein paar Jahren, wo du keine Ahnung hattest, wie du das ziehst. Ja, aber das ist auch in Ordnung. Und der VfL, hat sich mittlerweile wieder in der Tabelle nach vorne gearbeitet, ist so ein bisschen jetzt, mit Hansa Rostock gerade in der direkten Verfolgerrolle. Wir wissen aber, die können eine Eigendynamik entwickeln, die können einen mal richtig durchmarschieren, die kennen aus den vergangenen Jahren, wie es ist, im Aufstiegskampf der dritten Liga auch vielleicht in der Außenseiterrolle plötzlich mittendrin zu sein. Die wissen es auch, aber auch aus den vergangenen Jahren, wie es mal ist, einmal vorne weg zu marschieren. Also, definitiv ein gefährlicher Gegner, aber ich würde sogar sagen, eigentlich dankbar jetzt, dass du nach Essen mit diesem moralischen 1-1 Sieg, ich sag's nochmal, jetzt gleich Osnabrück hast. Finde ich nicht schlecht. Also eigentlich finde ich es sogar ziemlich gut, weil das wird definitiv dafür sorgen, dass du auch, egal was bei diesem Spiel passiert, nicht overpaced. Also wenn du es gewinnst, dann wird es dich stärken. Dich wird es aber auch nicht sofort wieder kann es ja gar nicht auf Platz 3 spülen oder so, sondern das ist dann einfach nur so, ey, auch das wäre auch wieder sowas Moralisches. Ja,
ein Statement,
und das finde ich tatsächlich sehr, sehr gut.
Ja, sind wir einfach gute Dinge, würde ich sagen, dann wird das schon.
Geh mal mit einem guten Gefühl hinaus. Damit ist mein Zettel leer, lieber Alex.
Meiner auch.
Du hattest einen Zettel.
Hier drin.
Nee, genau. Zum Abschluss nochmal, wie gesagt, der Hinweis: bei uns stehen zumindest mindestens mal bei 2/3 von uns interessante Wochen an im Job. Deswegen seht es uns nach, wenn es dann vielleicht mal kuriose Konstellationen gibt. Vielleicht auch mal einen Gast, den man so nicht erwartet, oder vielleicht auch mal eine Solo-Folge mit Input von Zweien, die es zum Aufnahmezeitpunkt nicht
schaffen. Ja, auch von euch. Also ihr dürft Verständnis. Uns natürlich jederzeit auch mit Input füttern über das Bergfest-Phone. Nummer in den Shownotes. Da freuen wir uns natürlich drüber, wenn ihr da irgendwelche Beobachtungen habt oder göttliche Eingebungen, was auch immer, einfach uns mitteilen per Sprachnachricht und dann sprechen wir in der Folge drüber, in welcher Konstellation auch immer.
Dann werfen wir noch einen kurzen Blick, was uns am nächsten Spieltag erwartet. Auftakt am Freitagabend, den 23. Februar, das Spiel Viktoria Köln gegen den 1. FC Saarbrücken. Am Samstag dann Ingolstadt gegen Stuttgart 2, Aue gegen Ulm, das ist mal ein Kellerduell. Cottbus gegen Schweinfurt, Rot-Weiß Essen gegen Havelse, Hoffenheim 2 gegen Aachen und das späte Samstagnachmittagsspiel heißt Duisburg gegen Regensburg und am Sonntag dann um 13.30 Uhr Mannheim gegen Rostock, um 16.30 Uhr Osnabrück gegen 60 München und den Abschluss macht das Duell Wien Wiesbaden gegen den SC Verl. Und dann sind wir gespannt, wie sich die Konstellation nach Spieltag 21 für 60 München darstellen wird. Und auch dann wird es bedeuten, wird es heißen, da ist der Drops noch nicht gelutscht. Das ist dann eine Momentaufnahme. Die Rückserie ist noch sehr, sehr lang. Alex, ich bedanke mich für Stammtisch-Episode mit der Nummer 2002. Fast. Genau, das wäre jetzt krass. 202.
Jedenfalls, danke.
Und dann verbleiben wir wie immer, ihr wisst es, auch in diesem Jahr mit den besten Grüßen vom Löwenstammtisch. Bleibt's gesund, bleibt's freundlich, bleibt's optimistisch und bleibt's vor allem eins: Löwenslang, weiß, blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus.